palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Meine Lieben, es ist die letzte Folge für 2024, Serie Amore. Wir haben uns nochmal rausbemüht aus den Arbeits- und Krankenstationen dieser Republik, um nochmal Hallo zu sagen. Entschuldigt bitte nochmal, dass letzte Woche hier nicht über Calcio geschnackt wurde, aber es war einfach nicht möglich. Es war nicht möglich, jetzt ist es so halbwegs möglich. Meine Wenigkeit hat ein bisschen Halsschmerzen, es bahnt sich was an. Aber ich bleibe dabei, ich werde dieses Jahr einfach nicht mehr krank. Ja, das ist Mindset auch eine Sache. Und damit ist das ist etwas, da kennt sich Mario Soike mit aus.
Ja, absolut, absolut. Also Gewinner-Mindset am Wochenende. Meine Crociati gegen den Letzten aus Monza, da haben die überzeugt, ne?
Ja, können wir ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Bevor wir zur Community kommen, die wie immer abgeliefert hat, da ist auch wirklich, das ist ein Mindset, was die Community hat, muss ich sagen.
Ja, das ist das Beste.
Naja, mein Hals kratzt tatsächlich. Ich habe jetzt unser, Navid und mein Fantasy-Football-Team so ein wenig zum Sieg geschrien. Okay. Grüße an der Stelle an Baker Mayfield, Mike Evans und Adam Thielen. Ja, ich küsse eure Hände. Ich küsse eure Hände. Das ist hervorragend. Aber es ist ja hier kein Football-Podcast, aber das musste einmal getroppt werden. Ja. Nee, weil du gerade Siegermentalität deines Parmas angesprochen hast. Es ist ja ein Spieltag, der uns ja jetzt komplett flöten gegangen ist, ne?
Ja, den können wir aber auch eigentlich, können wir auch unerwähnt lassen.
Ja, Geburtstagswochenende. Allerdings da dachte ich auch, also Kiel hat ja geliefert, ne? An dem Wochenende.
Das stimmt, ja, muss man sagen.
Und die hatten es ja fast nötiger als Parma. Von daher kannst du auch das vielleicht verschmerzen, oder?
Auch das ist wahr, ja. Also eine Niederlage in Rom kann man ja auch einplanen. Das Wie ist die Frage.
Das Wie ist die
Frage. Aber ich meine, da sind sie ja danach ja dann, habe ich ja eben schon angedeutet, sind sie aufgestanden und haben sind mit breiter Brust ins Tardini marschiert am Samstag Nachmittag und haben den Mannen des neuen Trainers Bocchetti gezeigt, wo es lang geht. Ja. Und in der 97. den unverdienten 2-2-1-Sieg-Treffer erzielt.
Apropos neue Trainer, das ist auch tatsächlich gar nicht, finde ich, so schlecht, dass wir hier jetzt nicht drüber sprechen müssen, dass Steffen Baumgart einen neuen Job gefunden hat.
Das ist kultig, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Da freue ich mich auf die Interviews. Gut, dann haken wir den Spieltag da ab, oder? Da habe ich mich in Wolfsburg rumgetragen. Das war ja vor Heiligabend.
Mauri hat dir wieder die kulinarischen Vorzüge der Autostadt präsentiert, oder was?
Jo, ganz liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Wir hatten diesmal nicht das Vergnügen, Pizza essen zu gehen, weil der Italiener da, bei dem wir das vor 3 Jahren, glaube ich mal, waren, natürlich sonntags um 20 Uhr zumacht. Oder?
Ah, ja, ja, klar.
Macht Sinn. So. Und haben aber sehr viel und sehr gutes Fleisch gegessen an dem Abend. Das war hervorragend. Ja. Und ansonsten ist außer das gute Treffen mit Mauri nicht so viel hängen geblieben aus der Autostadt bei mir, ehrlicherweise. Aber ist auch okay. Grüße. Ja, ich guck gerade, war da noch irgendwas Besonderes? Ja, du hast ja schon angesprochen, dass Monza den Trainer entlassen hat. Ist ja auch nicht der Einzige, der andere durfte sein Panettone noch frühstücken, ne? Aber ja, nicht genau, so lange. Genau. Naja, komm, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Community absolutes Macher-Mindset hat oder Macher-Innen-Mindset. Nils schickt Fotos von Lazio Atalanta, hat er schon gemacht, ne? Per Mail.
Ja, da genau. Gestern war das, glaube ich. Ja.
Ah. Ist das schon dann bald bei Insta zu finden, oder?
Genau. Ja, dann, wenn die neue Folge online geht, also wenn ihr das hier hört, dann sind die Fotos wahrscheinlich schon online von diesem, das ist ja schon auch schon 2 Wochen, nee, Nee, jetzt, vom jetzt. Das war ja sogar. Jetzt Samstagabend, genau. 1-1 im Olympico.
Nils alias Krubbelgruber Insta. Und das eine Foto gefällt mir besonders gut. Mit der Pizza.
Ja.
Ja, kann er gespannt sein. Ansonsten hat Michael noch eine Podcast-Empfehlung durchgeschickt. The Calcio Diaries. Ein englischer Podcast über italienische Derbys. Werde ich mir, glaube ich, bei Gelegenheit auch mal reinziehen.
Ja, könnte, also haben wir ja schon ein paar Mal das Feedback bekommen, dass auch sowas irgendwie Rivalitäten und sowas anbelangt, dass das von Interesse ist. Also vielleicht gibt es da ja auch, bevor wir uns irgendwann um das Thema kümmern, da auch schon mal so ein zum warmen Essen? Nee, was jetzt ist?
Ein Aperitivo.
Ja, genau.
Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich jetzt sage, wir haben da was für euch eingefädelt. Da habe ich paar Telefonate gemacht und da gibt es einen Podcast zu. Deswegen gibt es das nicht hier. Aber The Calcio Diaries auf jeden Fall könnt ihr mal reinhören. Und ansonsten, bevor ich es wieder vergesse, ne? Hätte schon vor 2 Wochen in der Folge sein sollen. Dann ist ja die Folge ausgefallen und das bedeutet, ich habe jetzt noch ein Stadionerlebnis-Dreierpack von Massimo für euch.
Hey.
Ja, kannst du auch gespannt sein. Weißt du noch gar nichts von, ne?
Ich glaube nicht. Kam das direkt zu dir?
Das kam direkt zu mir. Und an der Stelle, ich muss mich ein bisschen für die Soundqualität entschuldigen, ich habe da noch dran rumgefriemelt, aber ich kriege es nicht besser hin. Ich glaube, wenn Massimo auch Außenkorrespondent für uns wird, dann werden wir ihm dann noch irgendein Mikro zuschicken. Oder er muss da unten beim Handy, wenn da so viel Staub drin hängt. Es knackst an der einen oder anderen Stelle. Es ist inhaltlich, aber absolut top. Und schön, dass er uns da mit auf die Reise genommen hat, die er mit seiner Tochter durch Calcioland gemacht hat. Und hört doch mal rein. 3 Spiele haben sie gesehen.
Ja, liebe Serie Amore Community. Hier ist Massimo und ich berichte euch heute von insgesamt 3 Spielen von der Serie A. Ich habe beschlossen, mit meiner Tochter gemeinsam eine Italien-Hopping-Tour zu machen. Und zwar ging es samstagmorgens los, frühmorgens nach Mailand. Wunderschöne Fahrt, problemlos. Von Süddeutschland sind wir gestartet und dann in Mailand angekommen. Dann haben wir eingecheckt und dann sind wir mit dem Auto ins Stadion gefahren, Milan-Empoli, das hatte ich etwas unterschätzt, denn es waren gefühlt 50.000 Zuschauer da, dementsprechend waren die Straßen auch voll auf dem Weg ins Stadion. Und dann kam die erste böse Überraschung, wenn du keinen Parkplatz gemietet hast, dann musst du vor Ort einen Parkplatz suchen, das schwer genug ist, und wenn du einen gefunden hast, so wie wir, dann wurden 40 Euro abgeknöpft. Dem ersten haben wir noch abgesagt und sind dann weitergefahren und mussten dann aber den nächstbesten nehmen und hatten dann etwas Glück, dass wir mit 30 Euro den Parkplatz hatten, sind also ins Stadion, San Siro, altehrwürdiges Stadion, wir waren schon mal da, viele von euch kennen das super Stadion, das Spiel an sich, als es dann anfing, Samstagabend 18 Uhr, in einem unglaublichen Nebel. Wir hatten gute Sitzplätze, haben aber das Spiel wirklich nur mit Schwierigkeiten sehen können. War von Anfang an von Milan dominiert und folgerichtig kam dann auch das 1-0 durch Morata. Empoli hatte eine Chance in der ersten Halbzeit, ein Kopfball, der knapp vorbeiging. Ansonsten hat es Milan dominiert und in der zweiten Halbzeit hat dann Milan relativ schnell das 2-0 erzielt. Ah nee, das war sogar zu Ende der ersten Halbzeit sogar noch, Tirani Reinders mit einem wunderschönen Tor. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit das 13-0 draufgesetzt. Und bis auf einen kurzen Lattenknaller, eine Schrecksekunde für Milan, war von Empoli wirklich nicht viel zu sehen. Und dementsprechend hat Milan das souverän mit 13-0 gewonnen. Stadion war, wie gesagt, gut besucht. Es waren erstaunlicherweise viele Familien im Stadion. Wir saßen auch neben einer größeren Familie. Das hat mich doch etwas überrascht. Natürlich waren auch in der Curva Sud die berühmt-berüchtigte Kurve Halbverrückte, die dann bei um Minusgrade rum oder 0 bis 3 Grad hat es, glaube ich, gehabt, dann samstagabends, dann nackt getanzt haben und den Sieg von Milan gefeiert haben. Dann sind wir ins Hotel und haben dann übernachtet und sind dann auf dem Weg von Milan am nächsten Morgen nach Parma gefahren. Und da kommt jetzt gleich ein super emotionaler Bericht von einem super emotionalen Spiel. Sind wir dann in Parma ins Stadion gegangen und wurden empfangen mit dem Parma-Lied. Das kannte ich noch gar nicht. Bevor wir aber im Stadion waren, muss ich sagen, dass ich Marius verstehen kann, denn ich habe mich auch ein bisschen in Parma verliebt. Wirklich eine wunderschöne kleine Stadt und auch ein cooles Stadion, das Ennio Tardini. Und dann waren wir sehr gespannt auf das Spiel. So gut wie ausverkauftes Haus, Laziali-Fans haben ihre Mannschaft gut supportet, Parma-Fans haben ihre Mannschaft gut supportet und dann ging das Spiel los mit einem richtigen Paukenschlag. Rovella haut das Ding aus 20, 25 Meter ins Tor, 1-0 und was dann passiert ist, habe ich wirklich ganz selten gesehen im Fußball. Ein Jubellauf vom gegnerischen Tor zu den Fans, die gegenüberliegend waren, von Rovella und von den Laziali und haben das Tor abgefeiert. Das war wirklich sensationell. Ich muss dazu sagen, ich bin ja alles andere als ein Lazio-Fan, ich bin Roma-Sympathisant, aber diese Jubelarie, die war schon überragend gut, wurde dann aber vom Schiedsrichter durch Videobeweis gestoppt, weil vorher ein klares Foulspiel vorgelegen hat und wir haben das tatsächlich, weil wir da in der Nähe saßen, auch gut gesehen, deswegen war es für uns keine Überraschung. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das dann in den Zeitlupen gut gesehen hat. Aber Fakt ist, das Tor wurde zurückgenommen und dann war natürlich gleich mal richtig Stimmung im Spiel. Und Rovella, zu dem muss ich nur ganz kurz sagen, in dem habe ich mich ja beim Warmmachen verliebt. Der hat eine Balltechnik, der Junge. Ich sehe den definitiv in den nächsten Jahren in der Nationalmannschaft und hat auch das Tor überragend erzielt und auch das ganze Spiel von ihm, von der Anlage her, war super. Aber der war dann auch derjenige, der dann das 0-1 eingeleitet hat durch einen wirklich großen Fehlpass. Und Parma erzielt dann das 1-0 und dann war auf der anderen Seite dann Jubel angesagt. Das Spiel war super, super intensiv, super emotional. Irgendwann kam dann auch ein Banner von den Parma-Fans. Gabriele lebt. Es darf niemals ein 11. November sein. Ich weiß jetzt nicht, was es damit auf sich hat, aber auf jeden Fall war dann das ganze Stadion, hat dann applaudiert. Da müsste ich mich vielleicht nochmal informieren oder vielleicht wisst ihr was dazu oder die Community. War auf jeden Fall mal ganz kurz eine tolle Atmosphäre im Stadion, bis es dann wieder hoch emotional wurde, weil Lazio zunächst mal einen Elfmeter zugesprochen bekam, aber der VAR-Entscheid wieder sehr emotional hatten dann aberkannt und dann waren die Laziali natürlich auf 180. Danach hat Parma das 2-0 gemacht, wirklich tiefstehend, sehr gut, dann immer wieder Nadelstiche gesetzt und einer davon war das 2-0. Lazio war von der Spielanlage her das bessere Team, aber Parma hat es wirklich richtig gut gemacht. Und in der zweiten Halbzeit hat dann Lazio gedrängt, durch einen Fehler, durch eine Slapstick-Einlage dann das 2-1 erzielt. Und als dann Lazio drauf und dran war, den Ausgleich zu erzielen, Suzuki hat ein paar Mal hervorragend gehalten und auch die Parma-Abwehr wirklich alles reingehauen in das Spiel, dann Kondor und der Capitano Del Prato hat dann das lösende 3-1 erzielt und somit hat Parma dann in einem wirklich super emotionalen Spiel dann letztendlich gewonnen. Unmittelbarer Schlusspfiff habe ich dann meinen Nebenmann interviewt. Ich hoffe, die Qualität geht einigermaßen. Gaetano aus Milano, ein Holländer, den habe ich ein paar Fragen gestellt.
Ja, wir sind hier im Stadion in Parma und das Spiel ist jetzt genau aus. Parma siegt 3-1 gegen Lazio. Und neben mir steht Gaetano, das ist aber kein Italiener, das ist ein Holländer, der in Mailand wohnt. And Gaetano, you are watching the game, you are living in Milan. What do you think was the player of the game tonight?
I think Del Prado was amazing player defensively and made 3-1, very good goal.
Well, Capitano Del Prado, Okay, ich habe ihn gefragt, weil der Spieler des Spiels war. Er meint ganz klar Delberto, der das 3:1 erzielt hat und der für die Mannschaft wirklich richtig überragend gespielt hat. And what do you think was the key of the match?
I think the counterplay of Parma was really good. What made the difference?
What makes the difference?
The counterplay.
Yes. The counterplay. Do you mean what I mean exactly?
When Parma get the ball back, they are very quickly.
Okay. Also, Gaetano sieht es genauso wie ich auch. Ich habe jetzt kurz überlegen, was das Counterplay heißt. Aber er meint, die Gegenstöße, Parma stand tief und hat dann immer wieder Nadelstiche gesetzt. Und das war der Schlüssel zum Sieg. Ein überragender Sieg. And Gaetano, what is your next game you're going to?
I'm going to Milan Sassuolo next week.
Okay, I get to Milan Sassuolo zum nächsten Pokalspiel. And you are going to Milan or Parma?
I like both.
Ah, er macht beide als Milan und Parma Fan und so viel hier aus Parma. Thank you, Gaetano.
So, nach Milan und Parma sind wir dann in Rom gelandet. Jetzt ist gerade Spielschluss. Auf dem Weg nach Rom, wunderschöne 15 Grad am 1. Dezember. Haben wir uns gefreut auf das tolle Stadion. Haben dann auch alles wunderbar gefunden. 55.000 Zuschauer waren da und vorm Spiel wurde die Roma-Hymne geschmettert von den Zuschauern. Wir natürlich leidenschaftlich dabei, ich als Rom-Sympathisant. Und haben uns gefreut auf das Spiel, das dann losging mit Mats Hummels in der Startelf. Auch darüber haben wir uns sehr gefreut. Und dann ging das Spiel los. Zwei Mannschaften, die sich aber über weite Strecken gegenseitig neutralisiert haben. Paredes hatte eine gute Chance gleich zu Beginn und Lukman mit einem Abseitstor, das aber relativ deutlich abseits war. Ansonsten bis zur Halbzeit keine großen Höhepunkte. Und nach der Halbzeit, dann ging es gerade so weiter. Weiterhin keine großartigen Chancen, bis Martin Deron mit einem abgefälschten Schuss das vielumjubelte 1:0 für Atalanta erzielte. Der Italiener würde sagen, la partita si è sbloccata. Das heißt, ja, nach dem 1:0 musste Rom natürlich mehr tun, hat es auch gemacht. Dadurch wurden Räume frei für Atalanta. Und dann kamen ja vor allem Konterchancen. Rom mit einer ganz guten Chance von Mancini. Ja, und dann die Szene des Spiels, beziehungsweise die Aktion des Spiels. Zaniolo, der Ex-Römer, wurde eingewechselt, mit Pfiffen begleitet. Und wer erzielt das 2:0 kurz vor Schluss? Natürlich Zaniolo. Noch viel umjubelter. Zaniolo flippt komplett aus, geht zur Atalanta-Kurve, zieht sein Trikot aus. 50.000 Zuschauer mit gellendem Pfeifkonzert, aber das war Zaniolo völlig gleichgültig. Naja, und das war dann auch die Entscheidung. Tolles Erlebnis, auch in Rom. Und final nochmal die Frage an meine Tochter. Rumi, wie fandest du das Spiel und war der Sieg verdient?
Ich fand das Spiel sehr, sehr cool. Das Stadion, ich war da noch nie, es ist ein super schönes Stadion. Bisschen unübersichtlich, aber trotzdem schön. Der Sieg war leider verdient, würde ich sagen, gerade in der zweiten Halbzeit. Aber sehr schade, weil ich auch für Rom war.
Zwei Rom-Sympathisanten, die aus Deutschland reisten, mit einer 0:2 Niederlage im Gepäck, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass Atalanta im Stil einer Spitzenmannschaft eben die 3 Punkte erreicht hat und jetzt an der Tabellenspitze ist oder nur 1 Punkt hinter Neapel. Das Ende von unserer Rom-Reise. Viele Grüße an die Community, viele Grüße an Marius und Mario. Macht weiter so, echt richtig cooler Podcast. Jeden Montag bzw. Dienstag ist das Pflichtprogramm und Grüße an die Community. Viel Spaß, wir fahren jetzt wieder heim. Ciao.
Ja, nice. Danke auch für die Blumen zum Ende hin. Ganz liebe Grüße gehen raus, Massimo. Herzlichen Dank und ja, scusa, dass es jetzt erst aufgetaucht ist. Es ist beim letzten Mal irgendwie komplett hinten durchgerutscht, weil es in einem anderen Posteingang lag, als der, den ich dann hier auf dem Zettel hatte. Aber
wir sagen ja auch immer, Stadionerlebnisse werden nicht schlecht.
Ja, genau. Also das ist ja jetzt nichts Ergebnis- und Wochengetriebenes, was der Fußballsport ja ansonsten ist. Und das bringt mich auch dazu, dass wir noch ein bisschen den 18. Spieltag rekapitulieren können. Genua, also ich hätte es nicht gedacht, ne? Aber oh Gott, Himmel, Entschuldigung. Der, also Der Motor von Patrick Vieiras Team stottert nicht so sehr wie mein Hals und mein Sprechorgan. Auswärtssieg bei Empoli. Milan Badei und Ekuban haben getroffen. Esposito nur noch mit dem Anschluss, hat für nichts mehr gereicht. Er hatte davor auch schon beim Stand von nur 0:1 zu dem Zeitpunkt einen Elfmeter verschossen. Und dann bleibt es dabei, dass Genua nur einmal, ne, gegen Napoli das Spiel
genau,
verloren
hat. Genau, zu Hause
hatte.
Gegen Napoli, ja. Aller Ehrenwert.
Ja, also so. Stabile 19 Punkte jetzt.
Ich meine, dass die Mannschaft was drin hat, so, das ist ja klar. Und vielleicht braucht es dann doch einfach diesen berüchtigten neuen Impuls. Mal sehen, ob Vieira auf lange Sicht dann doch besser als Gilardino ist. Da bin ich noch nicht von überzeugt, aber sie haben sich, glaube ich, das Selbstvertrauen zurückgeholt. So.
Mario Balotelli, Virus, ein paar Tage, steht hier in meinem verletzten Anzeige.
Ja, vielleicht spielt er nie wieder. Also es, also für Genua. Es gab kürzlich Berichte, ich weiß aber gerade gar nicht, von welchem Medium die kamen, habe ich vergessen, dass er im Winter den Vertrag schon, oder ist er sogar nur bis Winter geschlossen? Könnte auch sein. Das google ich live.
Sehr gut.
Das Transfermarkte ich live.
Aber was?
Nee, ist bis Saisonende, aber dass der jetzt im Winter wieder aufgelöst werden könnte. Mhm. Dann ist selbst erfüllende Prophezeiung mit Vieira und ihm. Aha. Falls ihr euch erinnert, die haben sich in Nizza nicht so gut verstanden.
Jo. Ach ja, also. Ach, irgendwie ein Tor hätte ich schon gefeiert, so.
Ja, ja, stimmt.
Also Genoa damit ist auf jeden Fall auch punktgleich mit Empoli. Das ist aber aus Sicht beider Teams im Soll, würde ich sagen. Kann man auch von Parma sagen, oder? Also durch den Dreier jetzt gegen Monza 18 Punkte ist in Ordnung. Ehrlicherweise, du hast ja aber über das Wie der Auswärtsniederlage bei der Roma schon gesprochen und wir hatten auch eine kurze Konversation, wobei es war erstmal eine Einbahnstraße, die Konversation von dir in meine Richtung, glaube ich, weil du dich drüber aufgeregt hast. In dem Moment hatte ich das Spiel gar nicht gesehen. Aber das Wie gegen Monza war ja jetzt auch nicht vollumfänglich überzeugend, habe ich da rausgelesen.
Nee, nicht so richtig. Also, dass man zur Pause nicht zurückliegt, ist eigentlich ein Wunder oder auch eben damit zu erklären, dass Monza halt die schlechteste Mannschaft der Liga ist, würde ich sagen. Die haben zwar insgesamt in dem Spiel 3 Tore geschossen, die sind allerdings fairerweise auch alle 3 zu Recht nicht anerkannt worden. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass wenn man eine Mannschaft wie Monza, und das sind jetzt nicht so irgendwie der Stand 3 Meter im Abseits oder so, sondern das waren schon knappe Dinger. Und wenn man einer Mannschaft wie Monza da dreimal solche Gelegenheiten gibt, dann spricht das, glaube ich, für sich. So. Und die Führung, auch wenn der Elfmeter Mari steigt da Koulibaly auf den Spann, also der Elfmeter ist, finde ich, absolut berechtigt so, den verwandelt Hernani dann auch. Aber das ist mega schmeichelhaft gewesen.
Okay.
Und es gab ein, zwei Halbchancen irgendwie in der ersten Halbzeit so, aber nichts, also überhaupt kein Esprit nach vorne. Also man hat so das Gefühl, dass völlig in der Mannschaft stimmt aktuell nicht so viel. Und was dann irgendwie mich wundert, weil es am Saisonbeginn eigentlich ja vor allem offensiv ganz gut aussah.
Was glaubst du, woran liegt das? Sind das eher so Abläufe und Automatismen oder ist es tatsächlich irgendwie so was zwischen den Ohren?
Ich glaube, dass die Sicherheit ein bisschen fehlt. Also halt, das klingt ja so salopp irgendwie, aber wenn es läuft, dann läuft's halt und dann funktioniert halt auch mal ein versuchtes Direktspiel. Und das haben sie jetzt auch versucht, was ja am Saisonanfang geklappt hat und das versuchen sie auch schon weiter, aber die Pässe kommen dann halt teilweise nicht an oder man verfranst sich im Dribbling und die Schüsse, wenn sie denn kommen, sind halt nur höchstens halb gefährlich. So, ich glaube, da fehlt irgendwie aktuell einfach so ein bisschen das letzte Selbstverständnis. Und warum das so ist, kann ich aber nicht nicht diagnostizieren aus der Ferne. Okay.
Doktor,
das ist aber also weiterhin, das ist, man sieht es ja nun auch an der Viererkette, also Valenti hat bisher diese Saison kaum gespielt. Barloch habe ich letzte Folge schon die Serie A-Tauglichkeit abgesprochen. Aino, der ist als Rechtsverteidiger gespielt, der ist eigentlich ein Achter. Koulibaly, der links gespielt hat, ist eigentlich rechts. Also spielt eigentlich rechts. Ist halt auch weiterhin irgendwie so die letzte Rille, auf der da defensiv gefahren wird.
Und trotzdem hat es ja dann noch irgendwie zum Sieg gereicht. So ein bisschen.
Ja, Monza war jetzt auch nach dem Rückstand nicht mega gefährlich, aber wenn sie dann in der 85. den Ausgleich gemacht haben, der auch recht, also ganz ansehnlich herausgespielt war, so dachte ich, okay, jetzt eher verliert man das jetzt noch. Also das wäre eigentlich klassisch gewesen. Und dann ist es halt aber irgendwie in der 90. Also Parma hat dann auf jeden Fall auch nochmal versucht, die letzten Minuten auf Sieg zu spielen, so. Und dann stimmt die Zuordnung in Monzas Verteidigung nicht bei einer Ecke und Valenti köpft ihn dann halt ein, dass er dadurch, also ist, kann man bei einem Siegtorschützen natürlich immer sagen, dass der ist Man of the Match, dass das insgesamt geworden ist, ist ein Witz. So. Also, tut mir leid. Ja. Dann ist eben aber auch Monza halt einfach die schlechteste Mannschaft der Liga aktuell. Wie gesagt. Okay. So. Und
bleibt sie.
Dass sie das dann verlieren, manifestiert das halt dann auch wieder, ne?
Ja, okay. Und bleibt das auch so unter dem neuen Coach Salvatore Bocchetti? Was weiß man über den denn so? Also ich meine, dass das jetzt mit Nesta nichts geworden ist, kommt, wenn ihr vielleicht auch die Saisonvorschau gehört habt, wenig überraschend für die anwesenden Personen hier.
Ja, genau. Das haben wir ja auch angekündigt quasi, ne? Also wir haben zwar Monster, ich glaube, alle nicht als Absteiger getippt, aber unten rein auf jeden Fall schon. Bocchetti als Cheftrainer eigentlich mehr oder weniger eine große Unbekannte so ein bisschen. Also der war Co-Trainer von Tudor bei Hellas, vorher Jugendtrainer da und durfte dann als Interimscoach da irgendwie auch mal ran und dann wurde eben der Marco Zaffaroni dafür ein paar Spiele an die Seite gestellt, weil er, glaube ich, die Lizenz noch nicht hatte.
Hm.
Ja, ich guck gerade mal, was hatte der für einen Schnitt bei Hellas Verona? 1,21.
Ja.
Ja, also weiß ich nicht, was Bocchettis Idee von Fußball ist. Kann ich nicht sagen,
arbeiten,
ehrlich gesagt. Ja, vermutlich.
Arbeiten. Ja.
Das brauchst ja auch, ne? Kämpfen. Über den Kampf müssen da jetzt die Punkte geholt werden. Da
muss der Bock umgestoßen werden.
Genau.
Ach ja, mein Gott. Ich weiß nicht. Ich habe keine Gefühle bei Monza irgendwie. Ich sag's, wie es ist.
Ich vermisse die nicht, wenn sie absteigen.
So.
So.
Das. Cagliari allerdings schon ein bisschen. Ja?
Ja, und klar.
Die sind jetzt wieder reingerutscht. Platz 18. Haben 0-3 zu Hause verloren. Gegen Inter. Das ist jetzt irgendwie auch kein Beinbruch. In dem Sinne, weil man vor allem in der ersten Halbzeit lang mitgehalten hat. Die Null stand bis zur 53. Minute, ehe Bastoni traf. Dann hat Lautaro auch mal wieder genetzt und Calhanoglu einen Strafstoß verwandelt. Das dann in Summe der Endstand. Bei Inter 40 Punkte jetzt auf dem Konto. Sie stehen halt schon bei 4 Niederlagen, ne? Aber trotzdem Torverhältnis plus 30 und noch ein Spiel in der Hinterhand, was ja dann wahrscheinlich sogar noch eins mehr werden wird, wegen durch der Supercoppa hat, muss man nochmal irgendwie pausieren in der Liga. Aber
stimmt, die ist ja jetzt, ne?
Ja, da kommen wir gleich auch noch zu. Da kommen wir gleich auch noch zu.
Ja. Zu Cagliari ein Wort, dass die da reingerutscht sind, also richtig dick reingerutscht sind, liegt auch daran, dass sie das Wochenende vorher bei Venezia verloren haben.
Richtig, stimmt. Das wäre wahrscheinlich noch eine Notiz, die man von der Woche davor mitnehmen sollte. Ja.
Ja.
Unentschieden Lazio-Atalanta. Also ist für Bergamo auf jeden Fall vor allem wichtig, irgendwie, dass man da noch kurz vor Schluss Brescianini, ne, hat einen Ausgleich gemacht, irgendwie 88. Fisayo Deli Bashiru hatte die Führung in der ersten Halbzeit für die Laziali erzielt. Ja, ich meine, jetzt ein Unentschieden zu Hause gegen Atalanta aus Sicht der Römer ist schon okay. Andererseits, wenn du bis kurz vor Schluss führst. Aber so ein bisschen ist der absolute Run unterbrochen worden. Ne? Auch gerade durch dieses 0-6 gegen Inter hatten wir ja schon drüber gesprochen.
Das ist ja,
schon
genau.
Wieder eine Zeit lang her. Und ich glaube, Lazio, setzen wir jetzt einfach mal in Klammern. Nächstes Spiel ist dann das Derby im Olympico und danach gibt es ja dann so die bisschen ausführlichere, den bisschen ausführlicheren Blick auf die Laziali. Genau. Und das Derby. Und Atalanta stand jetzt noch Tabellenführer. Punktgleich mit Napoli. Absolutes Mittelfeldduell. Udinese Torino 2-2 ausgegangen. Aber Udine 2-0-Führung weggeworfen, ne?
Ja, genau. Und das eben auch gegen einen nicht in Form Torino auf jeden Fall. Kommt Coach Costa nicht so richtig von der Stelle, auch wenn die random immer noch Neunter sind, sehe ich gerade.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. Ah ja, die haben in Florenz gewonnen am Wochenende, am Montag davor, am 23. Das war eher überraschend. Aber ja, dann müssen sie auch gar nicht von der Stelle kommen, das ist ja völlig in Ordnung.
Total. Stimmt, das gegen die Fiorentina hatte ich ein bisschen gesehen, glaube ich, ja. Zumindest. Ja, war ganz okay. Napoli ist zurück bei den dreckigen 1-0-Siegen, ne?
Ja, 1-0 gegen Venezia Raspadori. Ich glaube, der dem tut das ganz gut.
Ja, vor allem ist das doch der, wo man jetzt die ganze Zeit denkt, geht er oder geht er nicht?
Ja, genau.
Was glaubst du denn?
Schwer zu sagen. Habe ich nichts Brandaktuelles zugelesen heute. Okay. Oder gestern.
Ja.
Also war nicht überzeugend gegen Venezia.
Ja.
Das ist also, wenn man bedenkt, wo beide Mannschaften herkommen, dann finde ich, verdient sich Venezia da eigentlich einen Punkt. Aber Napoli dann doch letztlich die größere individuelle Klasse einfach irgendwie und dann sind halt schon angerannt und Venezia hat mit Mann und Maus verteidigt.
Ja.
Zankovic hat ja einen Elfer von Lukaku gehalten auch. Ja, ich fand es also für den, wie so oft bei Venezia, für den Einsatz, den sie gezeigt haben, ein bisschen schade. Natürlich hatte Napoli mehr Chancen. So, ja, keine Frage.
Aber der Aufsteiger macht es insgesamt wirklich, finde ich, nicht schlecht. Ja.
Also. Ist auch, also durch den Sieg gegen Cagliari haben sie ja Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Von daher muss man die Hoffnung da nicht begraben.
So. Ja, das ist.
Während Napoli natürlich durch den Sieg zu Atalanta wieder aufgeschlossen hat.
Ja. Und bisschen abreißen lassen haben müssen Juve und die Fiorentina. Trotz eines Doppelpacks und zweimaliger Führung durch Kefren Thüram ist es dann am Ende nur ein 2-2, weil zwischenzeitlich Moise Kean ausglich und dann ganz zum Ende hin Riccardo Sottil den Punkt für Viola aus Turin entführt. Beide bleiben damit bei 32 Zählern, sind auf Platz 5 und 6. Da ist es schon so die erste größere Lücke, würde ich mal sagen.
Na, zumindest zu Platz 3, ne? Also.
Ja. Ja.
Lazio ist 3 Punkte weg.
Ja.
Da hat Juve bis Stand jetzt den direkten Vergleich gewonnen, aber von hinten ist auch, also Bologna mit 2 Spielen weniger. Wenn die am Montag spielen die, also heute spielen die noch gegen Hellas zu Hause. Ja. Wenn die das gewinnen, dann sind die schon wieder direkt dran am internationalen Geschäft.
So sieht's aus.
Ja.
Ja, für alle Statistikliebhaber und Freunde der Sportwetten. Hellas Verona hat immer noch nicht unentschieden gespielt. Oder? Ja. 17 Partien, 5 Siege, 12 Niederlagen.
Stabil.
Mal gucken. Gab es ja schon mal, dass eine Mannschaft in einer Saison gar nicht unentschieden gespielt hat?
Ich werde es herausfinden, wenn das dazu kommt, wobei das Opta wahrscheinlich sich schon in die Notiz geschrieben hat oder so.
Nachtrag zu Fiorentina, die hat auch noch, stimmt, das war ja auch noch, sagst du nochmal auch noch oder lässt es bleiben? Na, also die haben auch noch direkt das Achtelfinale der Conference League erreicht.
Ja.
Tabellenplatz 3 hinter Chelsea und Guimarães, wo man 1-1 gespielt hat. Das habe ich, glaube ich, richtig ausgesprochen.
Bestimmt.
Und da würde ich jetzt doch gerne dir die Brücke bauen von den Portugiesen.
Oh, ja. Zu smart, smart. Ja. Es sind portugiesische Wochen in der Serie A.
So. Und warum?
Na, weil Milan heute die Reißleine gezogen hat.
Ja. Nach dem 1:1. Paulo Fonseca,
genau. Ja.
Gegen die Roma.
Hat er hat schon am Abend, als er abgefahren ist vom San Siro, hat Sky ihm noch im Auto ein Mikro unter die Nase gehalten und gefragt, was ab die Krisensitzung, was sie denn jetzt ergeben hat. Und er meinte, ja, ich bin weg. So. Ich habe alles gegeben, aber tschüss. So.
Okay.
Ja.
Ja.
Halbes Jahr oder nicht mal ein halbes Jahr hat er durchgehalten. Es war so ein bisschen, also ich glaube, viele fühlen sich bestätigt.
Mhm.
Dass so der Schritt, sich die Trennung von Pioli und dann von Silka zu verpflichten, ich glaube, mit richtig viel Optimismus sind da nur die eh schon alles mit Optimismus nehmen rangegangen. So. Und das nicht, weil Paulo Fonseca ein schlechter Coach ist grundsätzlich, aber halt auch, ich glaube, das beweist das dann ja jetzt auch, der ist nicht der einem Pioli-Mannschaft den entscheidenden Schritt zur nächsten Entwicklungsstufe bringen kann.
Hm. Und das soll jetzt der nächste Portugiese machen, ne?
Genau. Und den Namen, wenn ihr aufgepasst habt, den habe ich hier schon ein paar Mal gedroppt bei möglichen Trainerwechseln. Sergio Conceição. Fans der DFB 11 werden sich an die EM 2000 erinnern.
Hm.
Fans der Serie A werden sich auch an diese Zeit erinnern. Parma, Lazio, Inter. Also kennt das Land, kennt die Sprache, kennt vor allem auch den Stadtrivalen. Und ist gerade, glaube ich, zur Stunde unserer Aufnahme, ist auf der Reise von Portugal nach Italien, um da den Vertrag zu unterschreiben. Und so wie ich das zuletzt gelesen hatte, halbes Jahr mit Verlängerungsoption. Also da geht man aus Milan-Sicht dann kein Risiko ein, wenn das denn so stimmt.
Okay. Ich kann nur sagen, dass dein Arbeitgeber schreibt, Amtsaustritt voraussichtlich 30.06.2026.
Ist er doch schon eingetragen da?
Der ist eingetragen.
Okay.
Kannst du mal gucken. Davor 368 Spiele als Trainer beim FC Porto, Punkteschnitt 2,29. Hat ja auch ein bisschen abgesandt. Ich habe nicht mehr auf dem Schirm. Ist der entlassen worden oder ist sein Vertrag ausgelaufen und er hat gesagt, er will sich was Neues suchen? Wie war das Ende beim portugiesischen?
Der FC Porto und Trainer Sergio Conceição gehen in diesem Sommer nach 7 Jahren getrennte Wege. Der 49-Jährige, der erst im April bis 2028 verlängert hatte, machte von einem einseitigen Kündigungsrecht Gebrauch, wie der Verein offiziell bekannt gab. In den vergangenen Tagen hatte es Verhandlungen zwischen Porto und Conceição gegeben, bei denen es um verschiedene Klauseln im neuen Vertrag ging, die ihm unter bestimmten Voraussetzungen hohe Abfindungszahlungen garantiert haben sollen. So forderte der Trainer übereinstimmenden portugiesischen Medienberichten zufolge, etwa 14 Millionen Euro sollten die Dragões einen der bisherigen Assistenten zum neuen Chef befördern.
Mhm. Aber warte mal, der hat den Vertrag unterschrieben gehabt und dann aber nochmal gesagt, aber habe ich nicht richtig gelesen, will ich anders haben. Und dann...
Das ist eine gute Frage.
Ja, und dann hat er gesagt, nö, dann kündige ich.
Ja.
Na, siehst du mal.
Das ist doch Stil. Hat doch Stil. Ja. Es ist glaube ich, der nach José Mourinho der zweiterfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte in Porto.
Mhm.
Naja, und ich bin auf jeden Fall Fan davon, dass er in der Serie A Trainer wird. Ich glaube, dass das ein guter Trainer ist. So.
Ja, okay. Dann schlage ich mal den Bogen. Weil solche Geschichten schreibt ja bekanntlich nur der Fußball. Das erste Spiel an der Seitenlinie, der Rossoneri,
ja.
Wird er bestreiten gegen Juventus. Und da spielt ja bekanntermaßen sein Sohn.
Mhm.
Und werde ich verrückt, damit es auch den richtigen Rahmen hat, wird das erste Spiel Sergio Conceição gegen Juventus ausgetragen werden im Al-Awal-Park at King Saud University in Riyadh, meine lieben Freunde. Ja. Ich kommentiere das Spiel, ich sage jetzt nichts weiter dazu.
Echt?
Na, okay. Ja, so ist es tatsächlich. Freitag, stark, 3. Stark. Januar, 20 Uhr, Supercoppa, Halbfinale. Weil da spielen wir mit Halbfinale das ganze Ding nochmal.
Das muss sein.
Anfang Januar.
Ich bin dafür, dass er Lilian Thuram noch als Co-Trainer mitnimmt.
Das wäre nice. Das wäre nice. Nee, aber ehrlicherweise ist es ja in Klammern gesetzt, was das drumherum ist. Freue ich mich auf das Spiel.
Ja.
So. Und vor allem kann ich da ein bisschen da was zu sagen auch, was ich da schon an Ideen gesehen habe. Aber
das stimmt. Das ist sehr gut.
Aufbaut oder so. Was spielt der denn für ein System? 4-2-3-1 habe ich, glaube ich, gesehen. 4-2-3-1. Kann funktionieren, oder? Macht er das
ist
auch?
Ja, das auch, ist ja auch Milan-System.
Na, siehst du. Na, siehst du. Und ja. Ach, guck mal an, der war noch mal kurz nach seiner Karriere Sportdirektor bei Saloniki.
Das, damit hätte ich auch gerechnet.
Ja. Bevor ich mich jetzt hier in meinen Rabbit Hole begebe, der hat insgesamt vier Söhne, ne? Sein Sohn, der auch Sergio Conceição heißt, der andere heißt, spielt bei Anatosis Famagusta. Oh, gegen die hat der mal gespielt. Dann beim FC Zürich noch einer, dann einer bei Juve und dann noch bei Anadia FC. Was, das will ich jetzt noch
Das ist, glaube ich, ein unterklassiger portugiesischer Verein.
Dritte Liga. Na, unterklassig, bitteschön, dritte Liga. Ne? Da wird auch schon Geld verdient. Mit dem runden Leder. Na gut. Alles Weitere dann dazu, nachdem ich mir das Spiel angeguckt habe, würde ich sagen.
Genau. Zum Spiel Milan-Roma kann ich so viel nicht sagen, außer dass ihr euch bitte das Tor von Paulo Dybala anguckt. Das ist sehr, sehr schön herausgespielt worden.
Mhm. Sehen wir den weiter im Roma-Trikot eigentlich? Hat er gesagt, will er gerne bleiben, ne?
Hat er gesagt.
Und? Ja.
Hat wohl, also sein Berater hat ja mit Galatasaray verhandelt. Vielleicht hat er aber auch gar nicht über ihn, sondern über einen anderen Spieler verhandelt. Das kann natürlich auch immer sein.
Okay.
Ja, aber wenn Ranieri weiter auf ihn setzt, dann verlängert sich der Vertrag, wenn er das nicht sogar schon hat. Aber nee, ich glaube noch nicht.
Nach einer bestimmten Anzahl an Spielen, ne?
Genau, genau, genau.
Okay. Und Dybala hat Bock drauf.
Ja.
Wir schon auch, oder?
Das finde ich gut. Find Wir ich schon gut. Auch. Absolut,
ja, natürlich. Ja. Selbstverständlich. Na gut. Dann haben wir jetzt auch Bock, euch einen guten Rutsch, frohes neues Jahr zu wünschen, oder?
Unbedingt.
Und wir melden uns dann wieder. Ja, Heilige Drei Könige ist das dann. Roundabout, würde ich sagen, ne?
Genau. Da habe ich sogar noch frei, Montag, Dienstag.
Ah, siehst
du. Montag werde ich aber größtenteils in der Bahn verbringen.
Okay. Ja, wir besprechen das auch genau. Mit unserem Gast, der zu Lazio kommt. Und wenn Marius da den Montag weitestgehend in der Bahn ist, wird das entweder eine späte Aufnahme oder eine, die dann Dienstag stattfindet oder wie auch immer. Ihr werdet es, so ihr uns denn auf den einschlägigen Plattformen für Podcast-Verbreitung folgt, die Glocke drückt, miterleben. Und ansonsten, ja, wie gesagt, genießt noch die freien Tage. Ich glaube, die liegen gerade alle irgendwie so relativ gut, dass man viel frei haben kann, ohne Urlaub zu nehmen. So, ne?
Genau. Ja, mit wenig
ich habe da mal keine Ahnung von, weil ich trotzdem am Wochenende und an den Feiertagen arbeite. Deswegen
ja, ist es
für mich komplett scheißegal.
Ich arbeite auch an Silvester.
Na, kein also. Problem. Na, ein fürs Team. Sehr gut. Mhm. Marius, guten Rutsch. Freue mich auf 2025 mit Calcio, Amore, dies, das. Und ihr da draußen, schön, dass ihr alle mit dabei wart in diesem Jahr. Bleibt gesund, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Und denkt in der Silvesternacht an eure oder die Haustiere der Nachbarn.
Word.
Je weniger böllern.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo.